Geh hinaus, erzähl allen davon. Das war der letzte Satz, den wir hier gesungen haben. Erzähl allen davon, ja, aber was? Worum geht es? Und manchmal fällt es gar nicht so einfach, weiter zu erzählen, weil man nicht weiß, wo anfangen. Ja, zumindest mir geht es teilweise so. Und heute werden wir uns jemand anschauen, der allen davon weitererzählt hat. Und damit schließen wir auch an letzte Woche an. Letzte Woche an Pfingsten hat hier Stefan Morlock gepredigt, natürlich über Pfingsten. Und ja, weiß jemand noch, was das genaue Thema von seiner Predigt war? Das ist jetzt die Kontrollfrage. Ach so, ja, abgelesen, okay, sehr gut. Ja, Gottes Geist macht neu, also das wäre hier auch ein bisschen ein Tipp gewesen. Jesus macht neu. Ja, Gottes Geist ist an Pfingsten gekommen und dennoch stellt sich die Frage, was soll das Ganze mit Pfingsten? Ich finde das gar nicht so leicht einzuordnen, denn bei dieser Geschichte geschieht doch so viel Außergewöhnliches. Aus dem Himmel kommt ein Brausen, das das ganze Haus erfüllt. Es erscheinen zerteilte Zungen wie Feuer, die sich auf die Menschen setzen. Die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden, die sie eigentlich gar nicht konnten. Gut, alle Klarheiten beseitigt. Nein, das ist doch wirklich irgendwie schwierig, so zu verstehen und einzuordnen. Und so war das auch damals für die Menschen, die dort mit dabei waren. Die Menschen, die das hörten, waren verwirrt. Wie können diese Menschen in Sprachen sprechen, die sie eigentlich nie gelernt haben? Und es gab ja auch Leute, die gesagt haben, ach, die müssen doch betrunken sein, wenn die hier so rumlallen. Also das kann ja nicht mit rechten Dingen zu und her gehen. Doch wie wir letzte Woche eben gesehen haben, von Stefan bereits gehört haben, bleibt es eben nicht nur bei diesem Ereignis an und für sich, bei diesem Wunder, sondern danach kommt diese Pfingstpredigt. Und die könnte man auch als die erste christliche Predigt an und für sich verstehen. Und so wollen wir uns diese heute ein wenig anschauen und ich lese aus Apostelgeschichte 2. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Ich habe euch etwas zu sagen, was wir unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, die Jünger sind nicht betrunken. Es geht hier nicht um irgendein alltägliches Geschehen. Es sind nicht einfach irgendwelche Betrunkene, die irgendetwas Sinnfreies von sich geben, sondern im Gegenteil. Ja, Petrus sagt hier, dass hier etwas Besonderes kommt, dass hier etwas wichtig ist. Und Pfingsten ist eben so unglaublich wichtig auch. Und dabei geht es nicht einfach um Wunder, oh okay, wow, letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert und wir haben uns daran erinnert, eben was für Wunder an Pfingsten geschehen sind. Das ist ja toll und nun eine Woche später, ja, geht es halt irgendwie einfach mit etwas anderem weiter. Nein, bei Pfingsten geht es um mehr. Es geht um etwas, was die Leute damals unbedingt wissen sollten. Und so eben auch du und ich. Und so wollen wir genauer hinhören, was Petrus damit meint und zu sagen hat. Er fährt fort. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und hier zitiert Petrus eine Stelle aus dem Alten Testament, eben von diesem Propheten Joel. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, man könnte, glaube ich, auch übersetzen, über die Sklaven und Sklavinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also das alles steht bereits bei Joel. Und Petrus sagt, Pfingsten ist die Erfüllung von dieser Prophezeiung. Von der Prophezeiung von einem Propheten aus dem Alten Testament. Und das war mehrere hundert Jahre zuvor, dass Joel das so aufgeschrieben hat und wir das auch im Alten Testament so lesen können. Und diese Prophezeiung besagt eben, dass Gott seinen Geist ausgießt. Und es erzählt auch weiter, was dieser Geist bewirkt. Gemäß dieser Prophezeiung von Joel bewirkt er ganz viel. Und ja, das sehen wir auch an Pfingsten. Und da könnte man jetzt sagen, ja wow, der Heilige Geist ist eben an Pfingsten gekommen und an Pfingsten sehen wir seine volle Wirkung. Und ich glaube, dass das zu kurz greift. Denn interessanterweise kann man bei genauerem Hinsehen erkennen, dass das hier gar nicht gemeint ist. Denn nicht alles, was Joel hier aufzählt, sehen wir an Pfingsten. Wenn wir genau schauen, sehen wir da Sachen, wo wir sagen, das ist doch gar nicht an Pfingsten passiert. Wie hängt das zusammen? Ich meine, ja, Gott gießt seinen Geist aus, wie es bei Joel steht. Und womöglich könnte man bei Pfingsten auch vom prophetischen Reden sprechen, das wir auch hier aufgezählt haben. Aber wie ist es mit den anderen Sachen? Visionen, prophetische Träume, die sehen wir an Pfingsten nicht in der Form. Und dann geht es weiter mit Wundern. Das Pfingstwunder kann man sicherlich als Wunder auch so bezeichnen, aber ja, wie ist es, dass die Sonne sich verfinstert, der Mond blutrot wird? Nein, irgendwie geschieht eben nicht alles, was wir hier sehen, auch dass der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Nein, das muss irgendwas anderes meinen. Das versteht man auch so, dass Jesus einmal wiederkommen wird und in seiner Herrlichkeit sich zeigen wird, wie er es bisher nicht getan hat. Aber eben nicht am Pfingsten. Und somit kann man eigentlich sehen, dass Pfingsten allein nicht die Erfüllung von dieser Prophezeiung ist. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen herausfordernd, weil Petrus sagt, auch das ist die Erfüllung. Aber er bezieht sich eben nicht nur auf Pfingsten, nicht nur auf diesen Tag. Es geht nicht nur darum, was an diesem Tag passiert, dass der Heilige Geist auf die Apostel kommt, sondern Petrus erklärt weiter, worum es eben wirklich dabei geht. Er sagt, ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Also von Pfingsten kommt Petrus nun auf Jesus zu sprechen. Er sagt, dabei geht es jetzt eigentlich um ihn. Petrus sagt nicht, ihr seht jetzt, wie die Menschen hier in Sprachen reden und was heute geschieht. Er sagt nicht, Pfingsten, dieser Tag steht im Zentrum, sondern er sagt, es geht eigentlich um Jesus. Er erfüllt diese Prophezeiung von Joel. Und nur wegen ihm kommt es auch überhaupt zu diesem Pfingstereignis. Nämlich, weil er eben zuvor auch Wunder getan hat, außergewöhnliche Dinge gemacht hat. So hat sich gezeigt, dass er dieser Gesandte ist, dass er von Gott gesandt war. Und Vers 23 finde ich besonders interessant, da heißt es, was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, damit waren die Römer gemeint, die eben nicht Juden waren, das Alte Testament nicht so kannten, Gott hat, ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Und ganz am Anfang heißt es, Gott hat das schon im Voraus gewusst, aber nicht nur das, es heißt auch, er selbst hat es so geplant. Und wenn man denkt, ja, Gott hat etwas geplant, dann denkt man, ach, da kommt jetzt ganz viel Positives, ganz viel Schönes. Gott hat es geplant, Menschen zu heilen, Kranke gesund zu machen, Armen zu helfen und so weiter. Aber Petrus sagt ja, nein, Gott hat geplant, dass Jesus verraten wird, dass er ausgeliefert, gekreuzigt und getötet wird. Und da denkt man sich, Gott, wie kann Gott so etwas planen? Das ist doch unglaublich. Das heißt nicht nur, Gott hat das zugelassen, sozusagen die Menschen haben es gemacht und ich lasse das jetzt einfach mal zu und lasse sie machen. Er hat nicht nur gemerkt, dass die Menschen das machen und im Nachhinein kann ich ja vielleicht was Gutes daraus machen, sondern er hat von Anfang an fix eingeplant, dass all diese schlimmen Sachen, die Jesus angetan wurden, so geschehen sollen. Gott hat es geplant. Und ich finde diesen Gedanken sehr interessant und auch herausfordernd, mal aus diesem Blickwinkel in die Welt, ins eigene Leben zu schauen. In unserem Leben, aber auch in der Welt sehen wir so viel Schlimmes. So vieles, das wir einfach nicht verstehen. So vieles, das uns wirklich auch überfordert. Und wie gut ist es doch zu wissen, dass Gott dich sicherlich nicht überfordert. Dass er seine Pläne hat, selbst da, wo wir nur Schlimmes sehen. Wo wir uns gar nicht vorstellen können, dass Gott da irgendetwas Gutes noch draus machen kann. Und so war es eben auch für die Jünger damals, als Jesus gestorben war. Aus ihrer Sicht konnte es nicht schlimmer werden, und es konnte aber auch nicht besser werden, denn eigentlich war es hoffnungslos aus menschlicher Sicht. Jesus ist gestorben, ihre Hoffnung war begraben. Aber eben ging es noch weiter und so sagt Petrus, doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und genau so hat es eben Gott von Anfang an geplant. All das Schlimme, was davor geschah, dass Jesus verraten, ausgeliefert, gekreuzigt und getötet wurde, das gehörte zu diesem Plan, den Tod zu besiegen. Der Plan, von dem eben auch Joel schon davor sprach, hat Jesus erfüllt. Petrus sagt, das ist das eigentlich Wichtige, das ist diese Botschaft, die die Zuhörer hören müssen, die sie unbedingt brauchen. Und ja, der Heilige Geist ist an Pfingsten auf die Jünger gekommen, aber er ist eben auch bereits zuvor in Jesus auf die Erde gekommen. Das ist eigentlich das, was Petrus damit sagen möchte. Und so spricht er eben in dieser Predigt weiter von Jesus und er nimmt hier wieder eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, um von Jesus zu sprechen. Schon David sagt, also es ist ein Zitat aus dem Alten Testament, dass der König David 1000 Jahre davor gesagt hat, und interessanterweise heißt es weiter, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht. Also das, was David vor 1000 Jahren gesagt hat, das sind eigentlich die Worte von Jesus, die Jesus über sich selbst sagen kann, nämlich, ich habe den Herrn ständig vor Augen, er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Also Petrus sagt hier, das, was David damals gesagt hat,
das hat sicher David auch ein Stück weit auf sich gemünzt und für sich verstanden, aber eigentlich hat das noch mehr mit Jesus zu tun als mit David. Und er erklärt das auch direkt, indem er sagt, liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen, auch unser großer Vater David, also König David, starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm mit einem Eid zugesichert. Da bezieht er sich auf eine Prophezeiung, wo Gott David gesagt hat, einer, es wird ein Nachkommen kommen, der eben auf seinem Thron sitzt. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Petrus sagt, David ist gestorben, David wurde begraben und er ist verwest. Aber Jesus ist eben nicht verwest. Er ist zwar gestorben und begraben worden, aber er ist eben auferstanden und nicht verwest. Und somit zeigt sich, dass er der ist, von dem eben David hier spricht, so wie auch Joel von ihm gesprochen hat. Aber eben nicht nur David und Joel haben von Jesus schon im Vorhinein gesprochen, sondern im ganzen Alten Testament ist diese Botschaft enthalten, dass da einer kommen wird, ein neuer König wie David. Und das wird deshalb so betont, weil David damals als der gute König im Alten Testament schlechthin betrachtet wird. Ja, David wurde von Gott eingesetzt und er diente trotz einigen Fehler, die er auch begangen hat, diente er von ganzem Herzen Gott. Und eben ein solcher König wie David soll kommen, einer, der regieren wird, einer, der von Gott eingesetzt wird. Und es ist gar noch nicht so lange her, da wurde auch ein König eingesetzt. Vielleicht weiß jemand, von wem ich spreche. Charles, ja genau, König Charles, da habe ich ein Bild mitgebracht, es ist ein bisschen dunkel, aber vielleicht könnt ihr es erkennen, da sitzt er auf dem Thron und die Krone wird ihm aufgesetzt. Genau vor knapp einem Monat, am 6. Mai, fand diese Zeremonie statt. Aber diese Krönung war nicht der wichtigste Teil von dieser Zeremonie. Wer weiß denn, was der wichtigste Teil von dieser Zeremonie war? Die Salbung, okay? Die Salbung, weshalb die Salbung? Was bedeutet diese Salbung? Das kennen wir heute nicht mehr so, dass man Menschen salbt, dass man jemanden zum König salbt. Das war damals üblich und ich habe einen Artikel mitgebracht, wie diese Salbung eben von König Charles stattfand und was sie bedeutet. Da heißt es in diesem Artikel, der Bischof entnimmt mit dem antiken Krönungslöffel das Öl aus einer Ampulle und trägt es auf die Stirn, die Brust und die Hände des Königs auf. Dabei spricht er spezielle Gebete. Dieser Akt symbolisiert die Übertragung von göttlicher Kraft und Macht auf den Empfänger. Also, das ist eine interessante Formulierung, göttliche Kraft und Macht geht auf den Empfänger über. Und woher kommt dieses Verständnis? Ja, aus dem Alten Testament. Denn so wurden eben auch damals Könige gesalbt, wie eben David. Könige wurden so gesalbt als Zeichen dafür, dass Gott mit ihm ist, mit diesem König. Und ebenso soll eben auch ein neuer König kommen, ein Gesalbter kommen, der eben von Gott eingesetzt wurde. Und übrigens, das haben vielleicht auch Einzelne gelesen, dieses Salböl vom König Charles, also womit er gesalbt wurde, das kommt auch von einem Rezept aus dem Alten Testament. Also da ist wirklich eine Verbindung erkennbar, dass man sich an dieser Prophezeiung vom Alten Testament anlehnt. Also ein König ist ein Gesalbter, und das Alte Testament, das wurde ursprünglich in Hebräisch geschrieben, so wie eben auch die Juden Hebräisch sprechen, und Gesalbter heißt in Hebräisch eben Messias und im Griechischen übrigens Christus. Also Jesus ist dieser Messias, er ist dieser gesalbte König Gottes, der wahre gesalbte König Gottes. Und David hat im Text vorher gesagt, das zeigt sich dadurch, dass Jesus eben starb und auferstand, so wie es David früher prophezeit hat. Und das ist es eben das, was im Zentrum der Botschaft von Petrus, aber auch der Botschaft vom Christentum allgemein steht. Und das ist es auch, was den christlichen Glauben einzigartig macht. Denn in den Religionen geht es schlussendlich darum, was Gott von einem verlangt und was wir unserer Meinung nach tun müssen, um ein erfülltes, gutes Leben zu führen. So kommt Religion auch vom lateinischen Religio, gewissenhaft berücksichtigen. Und man könnte auch sagen, Religion meint ein gewissenhaftes Berücksichtigen von Vorzeichen und Vorschriften, also dass ich tun muss, um Gott näher zu kommen. Und demgegenüber ist der Fokus beim christlichen Glauben anders. Dabei ist der Fokus auf Jesus, auf sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, auf das, was er getan hat. Es geht also in erster Linie nicht darum, ja, was ich tun kann, um Gott irgendwie näher zu kommen. Denn aus christlicher Sicht kann man eben erst einmal gar nichts dafür tun. Es geht vielmehr darum, wie Gott uns in Jesus nahegekommen ist. Und so hat Jesus eben ganz viel mit Pfingsten zu tun. So sagt Petrus weiter am Ende von seiner Predigt. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen, und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Also hier kommt jetzt wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, wo David selbst gesprochen hat, aus dem Psalm, da heißt es: Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Ja, Jesus ist nach der Auferstehung eben zu Gott in den Himmel aufgefahren. Er sitzt an seiner Seite auf dem Thron und regiert als König, wie es das Alte Testament bereits prophezeit hat. Und hier sehen wir eben nun auch diese enge Verbindung zu Pfingsten. Jesus hat diesen Heiligen Geist ausgegossen. Und so könnte man sagen, Pfingsten ist eine weitere große Tat von Jesus. Wie diese Taten und Wunder, die er vorher auf der Erde vollbracht hat, so ist auch Pfingsten sein Werk. Und Petrus sagt, es ist ja offensichtlich, dass hier eben nicht David gemeint ist, sondern eben in dieser Stelle auch nicht David gemeint sein kann, weil es heißt ja, also David selbst sagt, der Herr sagte zu meinem Herrn. Gott sagt zum Herrn von David dies, also kann ja nicht er selbst gemeint sein, sondern da muss einer gemeint sein, der über David steht. Und wenn wir da zurückschauen zur Zeit von David, da gab es niemand, der über David stand. David war der König vom ganzen Reich und es gab niemand, der über ihm stand. So war es bis zu der Predigt von Petrus sozusagen ein Rätsel, wer damit gemeint war. Und Petrus sagt, ja, Jesus ist es. Er ist damit gemeint. Er ist Davids Herr, er ist erhoben und steht über allem. Und so kommt Petrus zum Schluss, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Ja, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus ist der Herr, der Messias. Er ist dieser gesalbte König. Er ist der, den Gott selbst eingesetzt hat, damit er über alles herrschen soll. Und ich finde den Schluss, diesen letzten Teilsatz, finde ich interessant. Petrus hält seinen Zuhörern vor, dass sie ihn umgebracht haben. Ich meine, das muss doch ziemlich beschämend gewesen sein. Ja, ihr habt nicht gewusst, wer das wirklich ist und habt ihm so viel Schlechtes angetan. Und als ich darüber nachgedacht habe, hat mich das an eine Fernsehserie erinnert. Vielleicht kennt der eine oder andere sie. Undercover Boss. Das ist eine Serie, da geht es darum, dass ein Chef von einer großen Firma plötzlich verkleidet, zum Beispiel in einem kleinen Laden seiner Firma auftaucht und als Probearbeiter dort arbeitet, dass er Päckchen packt oder im Reinigungsdienst seiner Firma arbeitet. Und erst am Ende der Folge wird aufgelöst, dass er ist eigentlich eben der Chef, der Boss undercover war. Und da werden gute Mitarbeiter werden beschenkt. Und der Chef kann dann auch neue Verbesserungen einführen in der Firma und so weiter. Also das ist so das Konzept hinter der Serie. Aber auf jeden Fall kann das auch für die Mitarbeiter sehr beschämend sein am Ende, wenn sich herausstellt, der Probearbeiter, den sie vielleicht nicht so gut behandelt haben, war eigentlich immer ihr Chef, der verkleidet war. Ja, so beschämend kann es doch sein, wenn man erkennt, wie falsch man jemand eingeschätzt hat und behandelt hat. Und natürlich ist der Vergleich vielleicht nicht so gut, weil bei Jesus ist das nochmal etwas ganz anderes. Da geht es nicht darum, dass Jesus irgendwie ein bisschen schlecht behandelt wurde, sondern dass man ihn verspottet hat, geschlagen, verurteilt und umgebracht hat. Ich meine, wie beschämend muss das sein, zu erkennen, dass man ihm das angetan hat, dem von Gott gesalbten König. Und trotzdem verschont Petrus seine Zuhörer nicht, sondern sagt ihnen, was Sache ist. Er weist sie auf ihren Fehler, auf diese Sünde hin. Aber eben nicht, um sie fertig zu machen, sondern um sie auf den richtigen Weg zu bringen, zur Erkenntnis, dass Jesus eben der Herr und Messias ist. Ja, Gott hat das Schlechte, was sie getan haben, für seinen großen Plan genutzt. Und so sollen sie sich ihm zuwenden. Darum geht es bei Pfingsten. Und so sehen wir eben, wie eng Pfingsten mit Jesus verbunden ist. Ja, die Kraft des Heiligen Geistes, die wir bei Pfingsten sehen, die zeigt sich vor allem im Wirken von Jesus. Bei seiner Taufe damals kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab. Und die Kraft des Heiligen Geistes zeigte sich in seinen Wundern, in dem, was er vollbracht hat. Und diese Zeichen und Wunder, die Joel im Zusammenhang mit dem Kommen des Heiligen Geistes ihm prophezeit hat, haben sich eben im Leben von Jesus, seinem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt erfüllt. Im Mittelpunkt der Predigt von Petrus steht ganz eindeutig Jesus und so soll es bei Christen allgemein sein. So kann man eben diese Bezeichnung Christen überhaupt verstehen, dass Christen Menschen sind, deren Hauptthema Jesus ist und seine Identität als Herr und Messias. Er ist der, der Neues schafft. Und das sehen wir auch an Pfingsten durch den Heiligen Geist. Ja, diese Botschaft, dass Jesus wirklich neu macht und Menschen völlig verändert, das sehen wir zum Beispiel auch bei Petrus, der einige Wochen vorher Jesus noch verleugnet hat. Er ist jetzt der, der dasteht vor einer Menschenmenge und ihnen erklärt, wer Jesus ist und sogar sagt, sich sogar traut zu sagen, ihr seid die, die ihn umgebracht haben. Also diese Botschaft schafft Veränderung. Und das ist manchmal auch herausfordernd, denn wir Menschen behaupten doch oft, dass wir so sind, wie wir sind. Wir behaupten, das ist unsere Identität, so bin ich halt, so wurde ich geboren. Doch ich glaube, dass Jesus oft viel mehr verändern kann, als wir denken, auch in unserem Leben, ganz praktisch. Und so möchte ich dich auch herausfordern zu überlegen, ja, was hat das Ganze nun mit mir zu tun? Ja, ist für dich Pfingsten einfach so ein wundersames Ereignis in der Vergangenheit? Oder bedeutet es für dich, dass Jesus durch den Heiligen Geist auch Herr und Messias in deinem Leben ist? Und in der Praxis ist das eine sehr herausfordernde Frage. So wie Petrus eben seinen Zuhörern gesagt hat, dieser Jesus, den ihr umgebracht habt, er ist der Herr und der Messias. Also da ist eine große Differenz zu dem, was sie getan haben, wie sie ihn behandelt haben und was Jesus wirklich ist. Doch genauso wie eben Petrus seinen Zuhörern nicht gesagt hat, um sie fertig zu machen, sondern um sie auf Jesus auszurichten, so soll es auch bei uns sein. Und so möchte ich dich ermutigen, diese Differenz, die es vielleicht auch in deinem Leben gibt, dass du sagst, ich behandle Jesus vielleicht nicht so, wie es angemessen ist, oder er hat nicht diesen Fokus in meinem Leben, wie es sein soll, obwohl er doch eigentlich Herr und Messias ist. Das soll dich nicht fertig machen, sondern nimm das als Anstoß und Ermutigung, um dich auf ihn auszurichten. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir immer wieder neu brauchen. Wir müssen immer wieder erkennen und erleben, wie Jesus neu macht. Und gleich wollen wir uns auch gemeinsam nach ihm ausrichten. Wir werden gleich das Abendmahl feiern, wo wir genau das tun werden, uns daran erinnern, was Petrus eigentlich gepredigt hat. Dass Jesus für uns gestorben ist, dass er sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat. Und ebenso ist er auch auferstanden und hat so den Tod besiegt. Und am Pfingsten hat er seinen Heiligen Geist gegeben, weil wir, wenn wir an ihn glauben, zu ihm gehören. Ja, er hat gezeigt, dass er wirklich der Herr ist, der Messias, der neu macht. Und so wollen wir nun auch ihn anbeten und unseren Vater im Himmel loben. Amen.